Na? Jetzt würde ich gern eure Gedanken lesen. Was meint ihr? Geht's euch mit dem Satz? Gott will, dass es uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen, für die, die nicht so gut lesen können. Nein. Ja. Ich wiederhole es wegen der Lautstärke nochmal. Gut gehen bestimmt, wohlfühlen, da schüttelt Melli den Kopf. Oder? Okay. Mal so, ist aber auch keine richtig befriedigende Antwort, oder? Für unser eigenes Herz. Gott will, dass es gut mit uns wird. Das Beste für uns. Also, ihr seid doch ein bisschen kritisch, merke ich schon. Ja, auch nicht zu Unrecht. Wobei, wenn wir uns mal umhören in unseren christlichen Kirchen, dann werden wir vielleicht öfter sowas hören. Als zentrale christliche Botschaft. Jeremia, von dem wir eben ja schon wesentliche Dinge gehört haben. Jeremia wäre heilfroh gewesen, wenn er das hätte sagen dürfen. Wenn er seinem Volk, seinen Landsleuten, dem verheißenen Gottesvolk sagen könnte, das will Gott mit euch. Und das verkündige ich euch jetzt rauf und runter. Leider ist es nicht das, was er zu sagen hat. Gott gibt diesem Propheten Jeremia so etwa im 8. Jahrhundert, vorchristlichen Jahrhundert, gibt Gott diesem Jeremia den Auftrag, sage den Leuten, es geht mit ihnen zu Ende. Ihr könnt tun und machen, was ihr wollt. Das Gericht kommt über euch. Und an diesem Gericht gibt es kein Vorbei. Es kommt, was immer ihr auch macht. Und selbst wenn ihr Buße tun würdet, das Gericht kommt. Was würde ich mir als Prediger jetzt aussuchen? Welchen Satz? Den hier? Gott will, dass es euch gut geht? Oder ich sage euch jetzt an, fürchtet euch. Was würdet ihr euch aussuchen? Was wollt ihr gerne hören? Wie die Geschichte ausgeht. Ah, wir wissen es ja so ein bisschen und so, aber wer diesen Auftrag hört, der weiß ja nicht, wie es ausgeht. Wir sind ja die meisten von uns bibelbewandert genug, dass wir wissen, wie es ausgeht, aber sich einfach nochmal in diese Situation hineinzuversetzen. Jeremia ist ja im Gespräch dann mit Gott und im Prinzip sagt er, Gott, das kannst du doch nicht ernst meinen. Mit dieser Botschaft mache ich mich doch unbeliebt. Und zwar durch dein Wort. Und nicht, also nicht mit irgendwas anderem, sondern durch dein Wort. Oder noch besser, du machst mich unbeliebt bei denen, zu denen du mich schickst. Und das finde ich unfair. Ich habe darunter zu leiden, dass du mir solch einen Auftrag gibst. Ich muss mir gefallen lassen, was dann passiert. Und ich habe ja gar keine Ausrede, ich muss ja Prophet sein. Also diesen Job zu haben, nee, das suche ich mir nicht aus, das will ich eigentlich nicht. Die anderen Propheten, die können das ja anscheinend. Die können alles irgendwie verpacken. Die sagen immer ja und was zu dem und was die Leute hören wollen. Sie sagen ja zur Zukunft. Sie behaupten, Gott sagt ja zu allen Menschen und es werde schon irgendwie. Gott werde schon nicht richten. Gott, so sagen sie, Gott ist wie so eine, weiß nicht, die Jüngeren das noch kennen, wie so eine Amme, die das Kind nimmt, rundum versorgt und für alles Gute da ist. Er hilft dir immer, der liebe Gott. Das ist doch die Botschaft der anderen Propheten. Also, Gott will, dass es uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen. Und Jeremia muss im Auftrage Gottes sagen, nein, das stimmt so nicht. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist und so klar ist, die wir ja lange hinter nach Jeremia leben und auch in Jesus Christus Gott nochmal mit anderen Worten hören und auch auf andere Art und Weise erleben. Gott hat kein uneingeschränktes Ja zu dieser Welt. Gott hat auch kein uneingeschränktes Ja zu dir, zu deinem Leben und zu deiner Person. Das wäre, ja, da ist irgendwas, Musik im Hintergrund oder sonst was. Ich weiß nicht, ob dir das so klar ist, dass Gott kein uneingeschränktes Ja zu dir hat. Und ich sage, Gott sei Dank. Wie wäre das, wenn Gott ein uneingeschränktes Ja zu meiner Verkehrtheit hätte, zu meiner Bosheit, zu meiner Unfertigkeit, zu meinem Ungehorsam? Wenn Gott ein uneingeschränktes Ja zu meinem Wesen der Sünde hätte, das können wir doch nicht wollen. Und in diesem Sinne hat Gott kein uneingeschränktes Ja zu dieser Welt. Wäre doch schlimm, oder? Wenn Gott Ja sagen würde zu Ukraine und Russland, zu Vergewaltigung und Mord, zu Ungerechtigkeit und Verwahrlosung. Das kann doch nicht sein. Nein, Gott sagt nein. Gott sagt nein zu dieser Welt. Und Gott sagt in diesem Sinne Nein zu uns. Und Gott sagt solch einer verkehrten Welt und einem geschädigten Wesen, also von der Sünde geschädigten Wesen, das Gericht an. Gott ist in diesem Sinn keine Amme. Er ist der Herr. Und dann kommt er zu uns herunter. Er selbst kommt in dieses Nein hinein. Und er selbst stellt sich mitten in dieses Gericht, am Kreuz. Und es wird ganz deutlich, dass tief in diesem so umfassenden Nein dann doch nochmal am Anfang verborgen ein Ja steckt. Und das den Menschen zu sagen, Gott sagt Nein. Und erst durch dieses Nein hindurch leuchtet das Ja auf. Das ist der Auftrag Jeremias. Und dieser Auftrag, dieser Job war sein Problem. Gott war sein Problem. In dem Buch Jeremia ist von den Gesprächen Jeremias mit Gott die Rede. Und dann sagt er an einer Stelle, du hast mich überredet. Ich habe mich überreden lassen. Du hast mich vergewaltigt. Gott. Sonst hätte ich das nie gemacht. Dabei ist Jeremia ein Mensch, der fest seinen Platz im Volk Gottes hat. Man könnte sagen, er arbeitete bereits im religiösen Betrieb seiner Zeit. Er stammt aus einer Priesterfamilie und alle arbeiteten in der Gemeinde mit. Das war ganz selbstverständlich. Ob Jungscher oder Seniorenclub, sie waren immer dabei, die Jeremias. Und jedes Jahr fuhren sie auf alle großen Konferenzen, völlig selbstverständlich. Jeremia kannte das alles, von Kindesbeinen an. Er war damit groß geworden. Er kannte die Worte Gottes. Er hörte von ihnen und sprach vielleicht auch regelmäßig über sie. Aber eins fehlte noch. Das Wort Gottes war ihm selbst noch nicht begegnet. Es hatte ihn selbst in diesem Sinne noch gar nicht ergriffen. Und genau hier setzt das Jeremia-Buch ein. Da heißt es in den ersten Versen nach dem Vorwort: Da kam das Wort des Herrn zu mir. Bevor ich dich, also Gott spricht, bevor ich dich im Mutterleib geformt habe, kannte ich dich. Bevor du von deiner Mutter geboren wurdest, warst du schon heilig für mich. Heilig, also ausgesondert, herausgenommen. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich antwortete, Daniela hat es uns eben schon vor Augen geführt, ach mein Gott und Herr, ich kann doch nicht gut reden, bin doch viel zu jung. Aber der Herr erwiderte, sag nicht, dass du zu jung bist, sondern geh, wohin ich dich sende. Und verkündige alles, was ich dir auftrage. Und fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und werde dich retten. So lautet der Ausspruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus und berührte meinen Mund. Der Herr sagte zu mir, ich lege meine Worte in deinen Mund. Sieh her, ich gebe dir heute einen Auftrag. Die Völker und Königreiche stelle ich, über Völker und Königreiche stelle ich dich. Du sollst ausreißen und einreißen, zerstören und vernichten, aber auch aufbauen und pflanzen. Und ein weiteres Wort des Herrn kam zu mir. Er fragte mich, was siehst du, Jeremia? Ich antwortete, ich sehe einen Mandelzweig, einen blühenden Mandelzweig ist hier gemeint. Da sagte der Herr zu mir, du hast richtig gesehen, denn ich selbst wache über mein Wort, sodass es geschehen wird, was ich dir sage. Jeremia wird überrascht, so richtig, und überwältigt von Gott selbst, von seinem Wort. Wir wissen nicht, in welchem Zusammenhang das geschehen ist, ob er vielleicht gerade seinen priesterlichen Dienst am Tempel getan hat oder ob er zu Hause bei einer gemütlichen Tasse sonst was im Kreis der Lieben gesessen hat. Aber eines wird deutlich, Jeremia wird überrascht. Gott hat sein Auftreten und seinen Ruf nicht vorher angekündigt. Gott tastet sich bei Jeremia nicht vorsichtig heran und fragt, also lieber Jeremia, wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt für eine Veränderung? Könntest du dir vielleicht vorstellen, etwas Neues zu wagen? Wärst du vielleicht bereit, deine so gesicherte Position aufzugeben und mit mir mal was zu probieren? Nein, Gott kommt hier mit voller Wucht. Und er stellt das Leben Jeremias auch voll auf den Kopf. Alle Sicherheiten geraten bei ihm ins Wanken. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Bild oder so eine Vorstellung, sondern das weitere Leben Jeremias gibt das wieder, dass wirklich alles auf den Kopf gestellt wird. Alle Sicherheiten brechen ihm weg. Weil dieser Ruf erschreckt und überfordert war Jeremia. Das Erste, was Jeremia erlebt, als Gott ihm so begegnet mit seinem Wort, ist eben nicht, Gott will, dass es mir gut geht, sondern es ist ein tiefer, tiefer Schrecken. Und so geht es vielen Menschen in der Bibel, wenn Gott sie ruft. Und eigentlich muss man auch sagen, Gott ist kein angenehmer Gesprächspartner. Kein angenehmer Diskutant. Mit Gott zu diskutieren ist schwierig, weil der immer recht hat. Und weil der mehr weiß. Und weil der eine ganz andere Autorität hat. So richtig Augenhöhe, ich und Gott, eigentlich passt das nicht richtig. Denn wenn Gott redet, dann entsteht etwas, dann wirkt etwas, dann passiert etwas, was Menschen normalerweise überfordert. Jeremia merkt das sofort. Also Gott sagt nicht, also pass mal auf, Jeremia, ich habe ja schon von Anfang an dich gedacht und du kannst dich schon mal langsam darauf vorbereiten, irgendwann kriegst du mal so einen Brief von mir und da steht dann dran, jetzt berufe ich dich für eine andere Position. Nein, Gott sagt zu Jeremia, du, ich habe dich schon gesehen und ich habe dich schon berufen, ehe du überhaupt von mir wusstest. Ich habe dich schon ausgewählt und auserwählt und habe dich bestimmt und heute sage ich dir das und das ist jetzt so. Alles, was Jeremia hier hört, ist keine neue Idee Gottes. Aber jetzt wird sichtbar, was Gott schon längst vorbereitet und gewollt hat. Also wenn Gott eine Berufung ausspricht, wenn Gott zu einem von uns sagt, du, dich meine ich jetzt, dann ist das keine Augenblicksentscheidung Gottes. Dann hat er dich schon lange im Blick. Du wusstest es bloß noch nicht. Du hast es noch nicht gemerkt. Du hast dich noch nicht dafür geöffnet. Gott setzt mit seinem Wort eine neue Wirklichkeit. Und so handelt er eigentlich immer von Anfang an. In der Schöpfung spricht er und es wird. In der Vergebung spricht er und neues Leben entsteht. Aus Schuld macht er Freiheit, aus Hoffnungslosigkeit erwacht neue Hoffnung. Und darum stellt sich eben auch uns die Frage, wann haben wir das eigentlich erlebt, dass Gottes Wort etwas Neues in unserem Leben geschaffen hat? Wann hast du erfahren, dass Gott in deinem Leben eine neue Wirklichkeit schafft? Hat dich sein Wort schon aus gewohnten Bahnen herausgerissen? Nicht, dass das immer so sein müsste, aber zufrieden geben sollten wir uns da auch nicht mit, wenn die Antwort auf diese Frage lauten würde, nee, ich weiß gar nicht, was das ist. Gott ruft Jeremia und für ihn ist das ein überwältigendes Ereignis. Eins, das er sich nicht aussucht und dem er am liebsten ausweichen würde. Und dann noch diese Aussage Gottes, ich kannte dich schon lange, schon von Anfang an. Ich habe dich gewollt. Und ich merke manchmal, wenn ich so darüber nachdenke, über solch einen Satz, Gott kennt mich, dass mich das längst nicht immer beruhigt. Sondern, dass ich manchmal auch zutiefst erschrecke. Gott kennt mich wirklich? Also ihr kennt mich auch ein bisschen, aber ein bisschen. Und will ich das wirklich, dass ihr mich richtig kennt? Bei manchen Seiten ja, zeige ich euch ja auch gerne. Aber Gott kennt mich durch und durch. Meine Gedanken, meine Motive, meine Verletzungen, meinen Widerstand, mein Verborgenes. Auf der anderen Seite Ihr Lieben, liegt darin nicht auch ein Trost? Ist das nicht auch etwas Erleichterndes? Ich muss nicht mehr Versteck spielen, denn es ist vor ihm alles klar. Gott kennt doch alles, kennt mein Denken und Fühlen und auch, weiß auch, wo mein Widerstand sitzt. Also muss ich ihm nichts mehr vormachen, sondern kann einfach mich auf ihn einlassen. Ist es nicht auch etwas Schönes, sich sagen zu können, der kennt mich ja sowieso, dann ist es auch sein Problem, wenn er mich unbedingt für diese Aufgabe haben will. Ich habe nicht viel zu bieten, was zu ihm passen würde. Wenn Gott mich kennt und trotzdem gebrauchen will, dann bin ich doch sein Risiko und nicht er meins. Gott hat anscheinend nicht danach gefragt, was an Jeremia oder an dieser so frommen und traditionellen Familie, Jeremias Familie, so besonders war. Oder vielleicht an seinem Leben. Nein, Gott sondert Jeremia aus. Das macht ihn zu etwas Besonderem. Der Ruf Gottes macht ihn geeignet. Und das gilt bis heute. Gott gestaltet sein Reich nicht mit perfekten Menschen. Er gebraucht Menschen, bei denen andere vielleicht nur Grenzen sehen. Ich glaube, kein vernünftiger Personalchef würde seine Mitarbeitenden allein nach diesem Muster auswählen. Gott leistet sich den Luxus, dich und mich zu wollen. Wir sind Gottes Investition für diese Welt. Den Satz nehmt auf jeden Fall mit von heute. Ich bin Gottes Investition, genau. Also für diese Welt. Mal ein bisschen hier, genau. Weißt du das? Weißt du auch, was das für dich bedeutet? Welch einen Wert dir Gott zuschreibt und was er alles so in dich hineinlegt, was er tatsächlich in seiner Kraft in dieser Welt gebrauchen kann. Du bist das. Selbst wenn du auf dich schaust und sagst, oh, kann ich nicht, will ich nicht, ich bin nicht zu gebrauchen, wie war dein erster Satz, ich bin die Falsche, hat Daniela gleich als erstes heute gesagt. Und Gott sagt, ich investiere in diese Welt, in dir. Also, und darum sagt Gott zu Jeremia auch nicht, überleg es dir noch einmal, wenn ich dich jetzt berufe. Sondern er sagt, ich will dich und du sollst und nun geh. Das klingt unbequem und für Jeremia ist das auch so. Aber ich glaube, Gott handelt öfter so, als wir uns das manchmal vorstellen. Gott will, dass es dir gut geht. Ja, aber immer mit diesem Aber. Das ist keine Einschränkung des ersten Satzes, sondern eine Erweiterung. Er hat uns nicht gefragt, ob wir geboren werden möchten. Er hat uns nicht gefragt, ob er uns lieben darf. Er hat nicht gefragt, ob er seinen Sohn für uns geben soll. Gott handelt, Gott ruft. Gott schafft eine neue Wirklichkeit für uns. Und genau darin liegt unsere Hoffnung. Denn wenn wir uns fragen, ist mein Glaube echt? Bin ich auf dem richtigen Weg? Dann führt uns Gottes Wort zurück zu dem, was er längst festgelegt hat. Ich habe dich gekannt, bevor du geboren wurdest. Gott beruft also, wann und wo und wen und wie er will. Das weiß Jeremia auch. Das ist nichts Neues. Da gibt es eigentlich keinen Widerspruch. Und doch kommt gleich als erstes tief aus dem Herzen, im Prinzip ja, aber. Kennt ihr diese Lebenshaltung Gott gegenüber? Im Prinzip ja, aber. Bin ich vielleicht so ein Ja-Aber-Mensch? Gott, ja, ich will dir gehören, aber. Gott, ja, ich will ja bei dir sein, aber. Gott, ja, ich will ja auch für dich tätig sein, aber. Es gibt so viele Einwände gegen Gottes Ruf und Berufung, gegen Gottes Handeln und gegen Gottes Neuwirklichkeit. Eine der Einschränkungen und Einwände, die bei Menschen ganz häufig zu treffen ist, wenn sie Gott so richtig anspricht, ist die Angst. Ich habe Angst zu scheitern, überfordert zu werden, wenn du Gott das wirklich ernst meinst mit mir. Ich habe Angst, Freunde zu verlieren, wenn ich richtig ernst mache mit Gott. Ich habe Angst, meine Freiheit zu verlieren, wenn ich zu verbindlich lebe mit dir. Diese Angst zerredet Gottes Ruf, stellt Bedingungen und hält uns schließlich davon ab, aufzubrechen mit ihm. Angst, nicht zu dem nicht gerecht werden zu können, ist ein Einspruch gegen Gottes Anruf. Ein zweiter Einwand ist, ich passe da nicht hin, haben wir eben schon auch am Anfang des Gottesdienstes schon gehört. Ich bin zu jung. Oder in unsere Gemeinde hineingesagt, ich bin zu alt. Ich kann nicht reden. Ich bin nicht geeignet, ich kann das nicht so gut wie. Und dann geht's los. Ich kann nicht so gut reden, ich kann nicht so gut beten wie Renate oder Friedrich oder Thorsten oder sonst wer. Es gibt immer jemanden, der das, was ich gerade tun sollte oder könnte, besser kann. Das mag vielleicht sogar sein, aber es ist für Gott kein Argument. Für Gott ist das keine Frage, ob jemand anders besser ist. Das interessiert ihn nicht. Jeremia sagt, ich bin zu jung. Doch Gott antwortet überhaupt nicht auf diesen Selbstzweifel Jeremias. Er verweist auf sich selbst. Wer sich hinter seinen eigenen Lebensgrenzen oder hinter dem Vergleich mit anderen versteckt, übersieht das Entscheidende. Gott ruft. Und wenn er ruft, dann befähigt er. Jeremia argumentiert ähnlich wie auch andere Menschen in der Bibel das tun. Wie Mose zum Beispiel. Mose sagt, das mit dem Reden ist auch nicht so, aber noch viel mehr, wer bin ich denn schon? Also mit meiner Geschichte, so Mörder und Flüchtling und irgendwie so Hirte hier mitten in der Wüste, wer bin ich denn schon? Gott sagt, es kommt nicht darauf an, wer du bist, es kommt darauf an, wer ich bin. Darum geh zu denen ich dich sende. Rede, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Der entscheidende Punkt ist nicht unsere Stärke, sondern Gottes Gegenwart. Es ist doch egal, wer du bist. Ist doch egal, was du kannst. Ist doch egal, was du fühlst. Gott ist wer in deinem Leben. Und ein dritter Einwand, der bei den Berufungen Gottes häufiger zu hören ist, ist so dieses, ich schaffe das nicht, also eine Art Erschöpfung. Gerade bei Menschen, die auch in der Gemeinde sowieso vielleicht schon mehr engagiert sind. Erschöpfungen. Auch Erfahrungen oder Verletzungen, innerer Widerstand, so nach dem Motto, ich habe schon so viel gemacht, wir haben schon so viel gemacht für dich und ist da doch immer irgendwie nichts geworden und wir haben uns schon aufgerieben und wenn ich das jetzt angucke, denke ich, es war alles umsonst, es hat doch nichts gebracht. Was haben wir nicht alles auf die Beine gestellt, wie viel Geld haben wir nicht investiert, wo habe ich mich nicht eingebracht und was ist geblieben? Ärgerlich, wenn Gottes Ruf dann bleibt. Zu Abraham sagt Gott, geh. Zu Mose sagt Gott, geh. Zu Jeremia sagt er nichts anderes, geh. Du kannst diskutieren, was du willst. Du kannst deine Einwände vorbringen. Aber nun geh endlich im Vertrauen auf mein Wort. Ihr Lieben, die Freude am Ruf Gottes entsteht oft nicht vorher, sondern auf dem Weg. Und sie wächst im Gehorsam und im Dienst. Und darum berührt Gott Jeremias Mund. Das ist mehr als so eine symbolische Geste. Gott nimmt ihm die Ausreden und füllt seinen Mund mit seinem Wort. Nicht Jeremias Gedanken und Bedenken sollen weitergegeben werden, sondern Gottes Botschaft. Und so sind wir gerufen, diesem Wort Raum zu geben. Wir wollen nicht verhindern, dass Gottes Liebe Menschen erreicht. Gerade Menschen, die sein Ja mitten in den Erfahrungen des Neins hören müssen. Am Ende dieser Berufung fragt Gott Jeremia, was siehst du? Jeremia antwortet, ich sehe einen Mandelzweig. Und Gott erwidert, das hast du richtig gesehen. Denn ich wache über meinem Wort und werde es ausführen. Der Mandelzweig wird blühen. Nicht Jeremia trägt die Verantwortung für das Gelingen. Gott selbst wacht über seinem Wort. Er spricht, er handelt und er führt aus, was er angekündigt hat. Mit uns. Amen.